Also ich glaube, so die erste Übung, die man mal machen sollte, dass man sich vor eine weißgraue Wand stellt, nichts anderes macht und nur raucht. Und wirklich mal spüren, wo merke ich das, dass ich rauche? Wie schmeckt es eigentlich? Was passiert da in meinem Kopf, in meiner Lunge? Einfach mal sich selbst beobachten und auch wirklich überlegen, schmeckt es wirklich so gut, wie ich immer sage? Bringt mir das so viel, wie ich glaube? Was ist das Besondere jetzt gerade an diesem Kratzen vielleicht im Hals? Das ist für viele oft schon so, na, die machen das alles so nebenbei mit Telefon und trinken und unterhalten. Das alles weglassen, nur rauchen. Und dann, glaube ich, merken viele doch, da liegt gar nicht mein Herz so wirklich dran. Vielleicht kann ich diese anderen Sachen auch ohne schaffen und genießen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler und sage, so jetzt aber, ne, jetzt hören wir auf mit dem Rauchen. Den Plan zu haben, ist ja schon mal ein erster guter Anfang. Den Plan auch erfolgreich durchzuziehen, das ist wiederum ein anderes Thema. Und in dieser Folge auch unseres. Ich begrüße die Leiterin des Instituts für Tabakentwöhnung und Raucherprävention am Berliner Vivantes Klinikum, Frau Dr. Fitztum. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Also ich finde es erstmal gut, dass ihr zu dieser Folge eingeschaltet habt. Es ist ein Anfang, vielleicht auch ein neuer Versuch, ein neuer Ansatz mit dem Rauchen aufzuhören. Beweggründe zum Aufhören gibt es ja viele. Für manche vielleicht auch der 24. Versuch aufzuhören. Manch einer startet jetzt zum ersten Mal mit dem Projekt. Wie auch immer, unterm Strich raucht ihr. Das ist die Gemeinsamkeit aller, die jetzt gerade zuhören bei dieser Folge. Ich weiß jetzt aber gar nicht, Frau Dr. Fitztum, was jetzt so die erste richtige Frage an Sie wäre. Also wenn ich Sie jetzt frage, warum macht Rauchen krank, dann wollen das vielleicht manche gar nicht hören und schalten jetzt direkt ab. Oder soll ich doch lieber fragen, warum macht Rauchen manchmal Anführungsstrichen Spaß? Womit hole ich psychologisch gesehen jetzt mehr Leute ab?
Also ich würde eher sagen, das ist das Beste, das Sie für Ihre Gesundheit selber tun können. Da liegt wirklich vieles im wahrsten Sinne des Wortes in Ihren eigenen Händen. Und Sie werden es auch sehr schnell merken, was das für Vorteile bringt, wenn es Ihnen gelingt, aufzuhören. Also sowas wie, dass sich der Geschmackssinn und der Geruchssinn verbessern innerhalb der ersten 2, 3 Tage. Das merkt man unmittelbar, wenn man das nächste Mal irgendwo reinbeißt oder eben irgendeinen Raum betritt. Und auch die Durchblutung, gerade jetzt im Winter, ne, Hände und Füße sind öfter kälter, als einem das lieb ist. Und das verbessert sich alles eben wahnsinnig schnell in den ersten 24 Stunden. Wahnsinnig viele Vorteile, auch wenn man jetzt vielleicht noch gar keine ernsthafte Erkrankung hat.
Also meinen Sie, man sollte sich jetzt wirklich erstmal aufschreiben, was der Vorteil wäre, mit dem Rauchen aufzuhören?
Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, einfach auch um die Motivation zum Durchhalten aufrecht zu erhalten. Also die Vorteile, die es für einen selber bringt, rauchfrei zu werden, die können ja ganz unterschiedlich sein. Also beispielsweise, wenn es einen Kinderwunsch gibt, wenn es aber auch vielleicht Enkelchen gibt, die jetzt kommen, da möchte man vielleicht ein Vorbild sein. Es kann aber auch sein, dass man einfach sagt, okay, ich spüre schon, dass ich die Treppen nicht mehr so leicht schaffe wie bisher. Oder ich möchte vielleicht auch für die Umwelt was tun. Na, ich weiß, dass der Tabakanbau schädlich ist oder dass ja sehr viel Müll entsteht durchs Rauchen. Also es gibt unterschiedliche Gründe und das ist immer wichtig, dass man sich selber auch kennt natürlich, ne? Man braucht ja dann doch auch Strategien, wie man in schwachen Momenten gegensteuern kann.
Ist es denn jetzt gut, so einen radikalen Schnitt zu machen, dass man jetzt sagt, so und jetzt? Okay, Sie nicken jetzt schon. Also erster, beispielsweise guter Start oder erster, zweiter oder erster, vierter oder wie auch immer. Ist so ein Starttermin besser, als zu sagen, boah, ich gehe das mal die nächsten Tage an mit dem Aufhören? Oder ich rauche ein bisschen weniger?
Auf jeden Fall die Schlusspunktmethode. Also nicht unvorbereitet bitte, ne? Also das soll jetzt nicht einfach morgen spontan mal losgehen, sondern man muss sich eben ein paar Gedanken vorher machen. Aber die Schlusspunktmethode hat viele Vorteile, wie bei allen Suchterkrankungen eigentlich. Mit der Raucherdiät verlängert man im Prinzip nur das Ende. Also das wird so ein Schrecken ohne Ende. Man denkt mehr ans Rauchen. Noch 10 Minuten, dann kann ich wieder. Und Mensch, jetzt habe ich nur mehr 5 Zigaretten pro Tag. Wie teile ich mir das ein? Also das nimmt mehr Gedanken in Anspruch, als wenn Sie eben wirklich einen klaren, eindeutigen Schnitt machen.
Dabei helfen können euch auch spezielle Gesundheitskurse, damit ihr da nicht alleine durch müsst. Ne? Gibt da zugeschnittene Angebote, um von der Zigarette runterzukommen. Die Heimatkrankenkasse hilft euch dabei. Versicherte der Heimat haben jährlich Anspruch auf bis zu 2 Maßnahmen, die mit insgesamt bis zu 160 Euro unterstützt werden. Ihr könnt im Netz ganz einfach da euren Heimatort eingeben und dann werden euch entsprechende Kurse angezeigt, die ihr buchen könnt. Gibt spezielle Angebote, die extra zugeschnitten sind, müsst ein paar Aspekte beachten. Den Link packe ich euch einfach in die Beschreibung zu dieser Folge, wie ihr das kennt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass viele auch von euch wissen, es positive Effekte hat, wenn man aufhört mit dem Rauchen, oder? Aber es dann umzusetzen, eigene Erfahrung, daraus kann ich sagen, ich habe es auch nicht im ersten Anlauf geschafft. Es ist eine große Hürde. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was der ausschlaggebende Punkt war, warum ich am Ende aufgehört habe. Es war ein Prozess, es war ein Wechselspiel. Ist das so klassisch fürs Aufhören?
Kann so sein, wenn man es wirklich so auf eigene Faust macht. Es gibt ja zum Glück auch viele Untersuchungen und auch natürlich unsere klinische Erfahrung sagt es, dass es natürlich am einfachsten und am erfolgversprechendsten ist, aufzuhören, wenn man eben die Abhängigkeit diagnostiziert hat und dann auch entsprechend körperlich eben unterstützen kann und eben die soziale Unterstützung. Also ein paar, ich sag mal so, im Durchschnitt 5 bis 8 Anläufe brauchen die allermeisten. Ne? Es hat keinen Sinn, aufs Klicken im Kopf zu warten oder ähnliches, sondern so ein bisschen muss man natürlich auch von den eigenen Fehlern lernen.
Klar, also dass Rauchen schlecht ist, wird wohl jeder wissen, oder dass das Krebsrisiko erhöht ist, dass die Haut altert. Sie schütteln jetzt mit dem Kopf, also auf dem Bildschirm, meinen Sie nicht?
Naja, also das Wissen ist ja das eine, das Fühlen und Spüren ist das andere und man muss schon sagen, na, wenn die Zigarette einen Beipackzettel hätte, das wären also mehrere Bibliotheken, die sich da füllen lassen. Also von daher, nur dass es gefährlich ist, das ist ein bisschen abgedroschen und zu einfach. Man muss es schon ganz auf die eigene Situation nochmal erklärt bekommen, warum es jetzt in unserem Fall eben gefährlich wäre.
COP, habe ich gelernt, ist eine Krankheit, die eine Generation betrifft, die sehr, ja, sehr lange geraucht hat, die jetzt an einen Punkt kommt, wo sie es gesundheitlich merkt. Also was würden Sie sagen, wo sind wir da so, Mitte 60?
Naja, die Menschen sind unterschiedlich. Leider kann man es ja nicht so ganz genau sagen. Aber ja, das langjährige und auch intensive Rauchen führt eben zu dieser chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Sehr viele Bronchitis-Episoden so im Laufe eines Jahres. Sehr viele Atemnotattacken, die ja sehr traumatisierend sind. Eine ganz, wie soll ich sagen, eingeschränkte Belastbarkeit. Ne? Also 2 Tüten Milch, das ist für viele einfach in ganz weite Ferne gerückt. Die können sich oft nur mehr in der eigenen Wohnung bewegen. Also das ist eine wahnsinnige Einschränkung und wenig Lebensqualität bietende Situation mit dieser Erkrankung. Und das ist einfach eine Folge, die manche wirklich auch schon in den 40er, 50ern oft erwischt. Ne? Ja. Also
ist denn der gesundheitliche Aspekt der Hauptgrund, warum die Leute aufhören mit dem Rauchen?
Das ist ein großer Motivationsfaktor, ja. Wir würden uns natürlich wünschen, dass das sehr viel früher aufgehört wird. Und die Menschen selber wünschen sich das auch eigentlich, ne? Okay. Dass das gelingt. Also das ist ja so, dass die allermeisten wünschen sich, sie hätten niemals angefangen. Und man sagt so, 2/3 der aktiven Raucher sind unfreiwillige Raucher. Wenn es ihnen gelingen würde, würden sie es aufhören. Und da ist eben die Unterstützung wichtig.
Ja, vielleicht hilft es ja auch nochmal mit dem Rauchen aufzuhören, wenn man versteht, was das Nikotin, was die Zigarette mit einem selbst macht. Könnte ich mir vorstellen jetzt, oder? Also, dass man den Prozess versteht, warum will ich jetzt eine rauchen beim Kaffee? Ist das ein Teil, also dieses Verstehen, warum tue ich das, ist das auch ein Teil, der dazu beiträgt, aufzuhören?
Auf jeden Fall. Ne? Also das Nikotin ist eben durch die Inhalation wahnsinnig schnell in unserem Gehirn angekommen und schubst ein bisschen das Dopamin an, was uns ja so ein Belohnungsgefühl gibt. Und das macht sehr schnell abhängig, dadurch, dass das so schnell eben funktioniert, dieser Prozess. Und gleichzeitig ist es so, wenn man das eben versteht, dass das einerseits an verschiedenen Lernprozessen beteiligt ist. Ne? Also irgendwann fängt man ja quasi die Kombination mit Kaffee und Zigarette an und plötzlich kann man sich's nicht mehr voneinander getrennt vorstellen. Also diese Lernprozesse sind eine wichtige, spielen eine wichtige Rolle. Die körperliche Abhängigkeit, es gibt genetische Einflussfaktoren. Ganz wichtig natürlich auch das soziale Umfeld. Ne? Das sozusagen, wenn ich mich mit vielen Rauchern umgebe, wird es für den Einzelnen natürlich schwieriger rauszukommen.
Sie haben jetzt das Körperliche angesprochen. Ist das ein Unterschied, ob ich jetzt körperlich oder psychisch abhängig bin? Ich würde jetzt bei mir sagen, es war jetzt eher die Gewohnheit, die ich ändern musste. Wenn es jetzt eine körperliche Abhängigkeit ist, dann ist es, glaube ich, nochmal nicht so einfach davon loszukommen, oder?
Habe ich auch ganz unterschiedlich erlebt,
Okay.
ne? Also ich glaube, das ist vielleicht auch so eine wichtige Erkenntnis, dass jeder Mensch anders ist. So banal das klingt, aber spielt beim Rauchen auch eine große Rolle. Und manche tun sich leichter, mit 80 Zigaretten auf einen Schlag aufzuhören, als manche sich von den letzten fünf verabschieden können. Das Wichtige ist ja auch, dass wir sozusagen sowohl körperlich als auch seelisch nicht voneinander zu trennen sind. Ne? Wir sind ja ein Mensch und es sind meistens parallele Prozesse, die eine Rolle spielen.
Kann ich denn irgendwie herausfinden, wie abhängig ich bin? Also, ich glaube, erstmal den Zustand zu erkennen und zu definieren, kann jetzt beim Aufhören auch helfen. Also, wie kann ich herausfinden, wie schlimm es um mich bestellt ist?
Also eine ganz einfache Möglichkeit ist zum Beispiel den Fagerström-Test für die Nikotinabhängigkeit zu machen. Das sind sechs Fragen. Die zentrale Frage ist, wann nach dem Aufstehen rauche ich die erste Zigarette? Also wenn das vor den ersten oder innerhalb der ersten 5 Minuten wäre, dann spricht man schon von einer leichten Abhängigkeit, ne? Also das ist nur eine einzige Frage. Die zweite Frage ist dann, wie viele Zigaretten rauche ich am Tag? Wenn auch da eine Antwort kommt, die zwischen 20 und 30 liegt beispielsweise, dann sind wir schon bei einer schweren Abhängigkeit eigentlich. Und in dem Fall alles, was sozusagen 6 Punkte und mehr ausmacht, würde man also mit Ersatzpräparaten oder Medikamenten versuchen, die Entwöhnung zu begleiten.
Also umso mehr ich rauche, desto schwieriger ist es mit dem Aufhören.
Eigentlich, je früher Sie begonnen haben. Also die Menschen, die im Alter von unter 10 begonnen haben, die haben einfach in ihrem Gehirn sozusagen so viele Veränderungen vorgenommen durch das Rauchen, dass es für die in der Regel am schwierigsten ist.
Und 10, da reden wir jetzt von Lebensjahren oder seit 10 Jahren Raucher?
Nein, ich rede davon, dass Kinder im Alter
Okay.
zwischen, weiß ich nicht, 5 bis 10 ihre ersten Zigaretten rauchen.
Aktiv oder passiv von den Eltern?
Aktiv.
Und das ist ein Thema in der Gesellschaft.
Ja, also im klinischen Bereich auf jeden Fall. Das ist sozusagen eben, die sind einfach in der Regel schwer abhängig, weil sich in deren Gehirnen einfach mehr Rezeptoren gebildet haben, die auf das Nikotin warten und die dann eben die Verlangensattacken auch massiver machen.
Na gut, die kennen dann ja wahrscheinlich gar nichts anderes, die Rezeptoren außer Nikotin, ne? Also, okay, das schockiert mich jetzt, muss ich sagen. Wie viel Prozent macht das denn aus? Also, um wie viel reden wir denn da? Um wie viele Leuten?
Naja, ich kenne natürlich nicht alle
Ja.
Rauchenden, ne? Man sagt so, im Durchschnitt beginnen die Kinder heutzutage mit 14 ungefähr, dann fangen sie an mit dem Rauchen, wo es so regelmäßiger wird. Aber es ist nicht lange her, da waren die meisten halt eher 12 bis 13. Also von daher, je früher man beginnt, desto schwieriger ist das Aufhören in der Regel. Desto länger und desto mehr ist man normalerweise auch drauf.
Spielt es denn auch eine Rolle, warum ich angefangen habe mit dem Rauchen? Also cool oder weil ich es bei Mama und Papa gesehen habe? Spielt das eine Rolle, ob es mir am Ende leicht oder schwer fällt aufzuhören?
Das sind jetzt auch wieder Einzelfälle, die ich da im Hinterkopf habe. Das ist in der Regel, ist es ja eine Kombination. Ne? Also wir sind natürlich der Werbung ausgesetzt, wir sind dem Umfeld ausgesetzt und manchmal ist es natürlich auch so, dass gerade, sage ich mal, in den ärmeren Familien mehr geraucht wird, so dass man auch sagen kann, die Umstände insgesamt sind weniger förderlich. Also von daher kann man sagen, ja, wenn diese Faktoren zusammenkommen, wenn es eben auch noch mehr Beeinträchtigungen gibt, ist es natürlich schwieriger rauszukommen. In meinen Kursen gab es aber auch immer wieder wirklich ganz dramatische Fälle, also von inzwischen natürlich erwachsenen Leuten, die eben in Kinderheimen aufgewachsen sind, wo das quasi so eine besondere Auszeichnung war, wenn man zu denen gehört hat, die dann am Dachboden rauchen dürfen. Und das erste Mal war, dass man so eine Art von Wertschätzung erlebt hat. Und sowas ist natürlich dann sehr eng mit dem Rauchen verknüpft und prägt einen noch mal anders, als wenn man es jetzt nur einfach so aus Spaß und Neugierde heimlich irgendwo mit einem Freund gemacht hat.
Ist das das Belohnungssystem? Also ich habe mir die Kippe jetzt verdient, wenn Sie sagen, ich darf jetzt am Fenster oben rauchen. Ne? Das lässt sich ja auf viele andere Sachen übertragen. Ich habe eine harte Woche hinter mir, der Arbeitstag war schlimm, ich habe Stress mit der Frau, mit dem Partner. Ist das ein Punkt, dieses von wegen, boah, jetzt habe ich wirklich was Heftiges erlebt, jetzt muss ich erstmal eine rauchen, das habe ich mir jetzt auch verdient?
Auf jeden Fall, genau. Man braucht halt beim Rauchausstieg immer andere Verhaltensalternativen, weil man setzt es nach dem Essen ein, ne, weil man zu viel gegessen hat zur Verdauung, mal bei was Positivem, weil man sich belohnen möchte oder was Tolles erlebt hat, mal aber auch, weil die Rechnung, die man jetzt bekommen hat, einfach viel zu hoch gewesen ist und man total verärgert ist. Und deswegen, man merkt schon, ne, die Zigarette ist leider so ein bisschen diese eierlegende Wollmilchsau mit sehr vielen Nebenwirkungen, will ich gleich dazu sagen, aber die kann eben in viele Richtungen einen entlasten und stützen. Und deswegen braucht man auch viele Ideen und Strategien, wie man dann ohne auskommt.
Ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Also suche ich mir jetzt für die Momente was anderes, also zum Kaffee, dass ich jetzt dann einfach eine Zeitung lese, statt eine Zigarette zu rauchen? Es gibt ja viele Punkte im Leben, wo einem das Rauchritual sozusagen, also es einfach eine Gewohnheit ist. Es vergehen ja vielleicht, sag ich mal, 3 Minuten und zack, ist man wieder in der Situation, da würde ich jetzt gerne eine Zigarette rauchen. Ne? Man kommt ja immer wieder in diese Spirale, nenne ich es jetzt mal rein.
Ganz genau. Also man hat 3 Möglichkeiten, sage ich mal. Das eine wäre, bestimmte Auslösereize zu vermeiden. Also kein Kaffee mehr. Ne? Dann kann man sagen, okay, um Gottes Willen, heilige Kuh geht gar nicht. Dann kann man sagen, na ja, vielleicht hilft's, wenn Sie den Kaffee in einem anderen Zimmer trinken, wenn Sie eine andere Tasse benutzen, wenn Sie vielleicht zum Bäcker gehen und dort den Kaffee trinken. Oder man kann sagen, Kopfkino anpassen. Es gibt ja auch Nichtraucher, die Kaffee trinken. Man wird nicht automatisch zum Raucher. Na, und so muss man jetzt für jede Situation so ein bisschen diese 3 Überlegungen anstellen. Kann ich es vermeiden? Also vielleicht in den ersten Wochen kein Alkohol trinken. Das kriegen die meisten ja gut hin. Na, dann ist schon mal ein Risikofaktor ausgeschaltet. Dann kann man sagen, na ja, vielleicht mittelfristig für Stress kann ich ja ein Entspannungstraining mir aneignen. Dann kriege ich so ein bisschen eine dickere Haut und komme gar nicht mehr so in die Bredouille, dass ich vielleicht ans Rauchen denke dann. Na? Und ja, für bestimmte Belohnungen oder sowas kann ich mir ja bestimmt auch was anderes gönnen von dem ersparten Geld.
Na gut, das kann natürlich auch eine Form der Motivation sein. Geld sparen, dass man sich einfach aufschreibt, wie viel gebe ich eigentlich aus. Es ist aber unterm Strich, das muss ich einfach sagen, auch unglaublich anstrengend. Wenn ich mir jetzt für jedes Verhaltensmuster eine Alternative überlegen muss, ich muss es mir wahrscheinlich aufschreiben, weil nachher bin ich in einer Situation, in die ich dann gelange und sage, die hatte ich jetzt irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm. Wie mache ich das denn jetzt? Jetzt bin ich wieder in diesem Rauchrhythmus drin oder ich habe den Impuls, dem nachgeben zu wollen.
Bestimmt, also der Rauchstopp ist eben was, ne, was einem nicht so in den Schoß fällt. Tatsächlich muss man sich selber gut überlegen und auch beobachten, in welchen Situationen kann es für mich kritisch werden. Und wie gesagt, einen Teil kann man sicherlich mit Medikamenten ein bisschen abmildern. Und auf alles im Leben kann man sich ja immer nicht vorbereiten, aber man wächst natürlich auch in diese neue Normalität hinein.
Sie haben jetzt vorhin auch Ersatzprodukte angesprochen, also Ersatzbefriedigung. Meinen Sie jetzt einen Pflaster und eine E-Zigarette oder noch was anderes?
Also konzentriere mich auf das, was gut untersucht ist und wo es eben gute Daten dazu gibt und kann auch nur das seriös weiterempfehlen. Und das sind jetzt in unserem Fall eben beispielsweise die Nikotinersatzpflaster oder eben auch die Nikotinlutschtabletten, die eben gute Wirkungen erzielen und den Entwöhnungsprozess gut begleiten. Es gibt, wie gesagt, noch andere medikamentöse Möglichkeiten. Das sollte man dann wirklich im Einzelfall immer mit dem behandelnden Arzt besprechen. Ich rate sehr davon ab, auf E-Zigaretten, Tabakerhitzer oder andere Produkte umzusteigen, die einem das vielleicht auch erstmal ein bisschen leichter erscheinen lassen, weil man sich doch nicht so wirklich verabschieden muss. In der Regel ist es so, dass sich auch nach 2, 3 Wochen oft schon zeigt, dass man fast noch mehr konsumiert oder eben auch wieder ganz zurückgeht auf die ursprüngliche Zigarette. Also das hat sich einfach nicht bewährt. Das klingt erstmal so, als wäre es der Weg des geringsten Widerstands, aber langfristig sind eben die anderen Wege die überlegeneren.
Nikotinbeutelchen habe ich jetzt auch häufiger gehört. Sie haben mir auch schon gesagt, dass das sehr in ist momentan.
Genau, das ist jetzt ein neues Produkt. Das sind sozusagen Pflanzenfasern und da sind Nikotinsalze drin und das soll vor allen Dingen Jugendliche ansprechen oder eben auch Situationen, in denen man nicht rauchen oder dampfen kann. Was wir wissen über diese Beutelchen, die ja erst seit kurzem am Markt sind, eigentlich natürlich auch nur illegal zu besorgen sind, dass die eben sehr große Mengen an Nikotin ausschütten und wir haben natürlich noch keine langfristigen Untersuchungen dazu, aber es gibt doch einen starken Hinweis schon darauf, dass damit die Abhängigkeit und die Suchtgefahr deutlich wieder vergrößert wird. Und es wird eben gerade auch in, wie soll ich sagen, Situationen eingesetzt, die für Jugendliche besonders interessant sind, wie beispielsweise im Sport oder so bei Prüfungsstress. Das macht uns große Sorgen.
Oder wenn die Ehefrau oder der Ehemann es nicht mitbekommen soll, dass man doch noch gerne Nikotin nimmt und es noch nicht ganz geklappt hat mit dem Aufhören. Oder schmeckt man und riecht man das auch aus dem Mund?
Genau, das sind eben wirklich, sieht so ähnlich aus wie das Snooze, das man vielleicht aus Skandinavien kennt. Das sind so braune Beutelchen und die sind jetzt eben weiß und man stopft die eben auch unter die Oberlippe. Ganz genau.
Ich kann mich noch gut erinnern, dass man sich einfach selbst auch was vormacht. Also im Endeffekt ja auch belügt, schön redet, ach, so viele Zigaretten sind es jetzt auch nicht oder das bisschen, was ich rauche oder XY raucht ja noch viel mehr. Ist das auch ein Verhaltensmuster, was man ablegen muss? Was können Sie dazu sagen?
Also das ist natürlich ein längerer Prozess, ne, bis man sich zu einem Aufhörversuch aufrafft. Und es kann auch helfen, wenn es eben ein bisschen gesellschaftlichen Druck gibt, damit die Motivation höher wird, ne? Also angenommen, man wechselt den Arbeitsplatz und es gelten strengere Regeln beispielsweise. Oder man zieht in eine neue Wohnung und möchte die jetzt erstmal rauchfrei haben. Oder es wohnen plötzlich Kinder bei einem. Ne? Auch die möchte man ja vielleicht besonders schützen. Und das kann also eine Hilfe sein, dass man sozusagen sich die eigenen Hintertürchen so ein bisschen zuschlägt.
Also, dass man sich nicht selbst veräppelt, ne?
Genau.
Aber es fällt natürlich auch leicht, sich selbst zu belügen. Ach komm, machen wir halt nächstes Jahr.
Ja, das ist halt die Gefahr, weil natürlich die Schädigungen im Körper die ersten 10, 20 Jahre in der Regel so heimlich still und leise passieren, ohne dass es jemandem auffällt.
Was ist das zum Beispiel?
Naja, also man merkt es ja nicht unbedingt, dass der Blutdruck steigt. Ne? Wenn das jetzt erstmal sich so um 5 bis 10 Schläge handelt sozusagen, dann ist es ja in dem Sinne mal so, mal so. Oder auch die Lunge ist ja sehr großzügig angelegt. Auch da spürt man die Einschränkungen oft erst eben nach einem gewissen Zeitraum. Und das ist oft das Problem, dass der Leidensdruck und das Problembewusstsein bei den Rauchern erst sehr spät wach wird. So beim Alkohol merken es die meisten einfach früher und leichter, weil die Folgen einfach deutlicher sind.
Können wir nochmal zusammenfassen, sagen, warum sich Leute dazu entscheiden, aufzuhören mit dem Rauchen? Was sind die hauptsächlichen Beweggründe?
Also die Hauptgründe sind natürlich die Gesundheit und die finanziellen Aspekte. Es gibt aber eben auch im Lebensverlauf natürlich immer wieder besondere Ereignisse, wenn jemand in der eigenen Familie schwer erkrankt beispielsweise. Es kann aber auch wirklich sein, dass man einfach von seinem Zahnarzt, von seinem behandelnden Arzt einfach darauf angesprochen wird und der einfach feststellt, da sind bestimmte Werte nicht mehr altersentsprechend. Na, da muss noch keine schwerwiegende Erkrankung vorliegen. Und das kann wirklich dann schon dazu führen, dass ein Aufhörversuch unternommen wird.
Wir haben jetzt vorhin schon Ersatzprodukte angesprochen. Was ich noch weiß, ich hatte mir damals so eine App aufs Handy geholt und Sie, als Sie am Anfang des Gesprächs gesagt haben, innerhalb der ersten Minuten nach der letzten Zigarette, dann verändert sich schon was. Ich glaube, ich habe es am Anfang damals nicht direkt gemerkt, dass irgendwas anders schmeckt. Aber dadurch, dass ich das gelesen habe auf dem Bildschirm, fühlte ich mich direkt besser.
Genau, also das wundert mich, dass Sie es nicht gemerkt haben. Der klassische Raucher, der nimmt ja erstmal das Salz und sozusagen bevor er das Essen probiert hat.
Stimmt, ja, okay.
Viele wundern sich dann plötzlich, wenn sie ein bekanntes Gericht vorher, nachher essen, dass es ja ganz andere Geschmacksimpressionen gibt.
Na gut, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Es ging auf jeden Fall super schnell, irgendwie Geschmack oder Herzschlag normalisiert sich. Also es ging auf jeden Fall so schnell, dass ich es an meinem Körper jetzt nicht mitbekommen habe. Aber so eine App funktioniert ja auch nach so einem Belohnungssystem, also dass man, oder Prinzip, ne? Also dass man Erfolge misst, hilft das auch beim Aufhören? Was würden Sie sagen?
Genau, das ist eben ganz wichtig, dass man so eine Begleitung hat und dass man eben auch merkt, das, was ich selber erlebe, das ist was Normales und es geht anderen ganz genauso. Also das erzeugt ja eine digitale Gruppe sozusagen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit. Das wird inzwischen ja auch schon möglich, dass das Hausärzte verordnen können. Also das ist ja jetzt sicherlich auch ein großer Vorteil dieser ganzen digitalen Revolution, die wir da miterleben.
Ich finde es ja auch einfach krass, wie viel Macht so eine Zigarette über einen haben kann. Ich weiß nicht, ob es mir damals in mancher Situation so sehr bewusst war, aber jetzt rückblickend betrachtet, wie viele Entscheidungen am Tag durch die Zigarette beeinflusst wurden, das ist schon krass.
Also gerade Leute, die ja eigentlich der Werbung entsprechend ein Rebell oder ein selbstbestimmter, freiheitsliebender Mensch sein sollten, die sind ja gerade eigentlich durch das Rauchen den ganzen Tag durchgetaktet, ne? Und viele kennen das vielleicht auch, wenn sie wissen, jetzt gibt's hier eine zweistündige Sitzung und dann müssen die vorrauchen oder nachrauchen. Oder wenn sie sich eben mit bestimmten Personen treffen, die das nicht mitkriegen sollen, dann werden da weiß Gott welche Versteckungsaktionen durchgeführt, ne? Also viele erleben das wirklich als wahnsinnig entspannend, einfach zu wissen, ich kann jetzt einfach mal mit dem Auto fahren und ich muss keine Rauchpausen einplanen. Ich kann jetzt einfach meine Sachen bis zum Ende durcharbeiten und bin nicht dauernd gestört durch mich selbst sozusagen.
Ja, genau, obwohl es einem ja nicht so bewusst wird. Ne? Also man denkt, weiß ich, also man steht zum Beispiel jetzt an der Bushaltestelle, der Bus kommt nicht, ach, dann habe ich jetzt noch mal 10 Minuten, um eine Zigarette zu rauchen, und sich vielleicht aber auch denkt, gut, dass der Bus nicht kommt, weil dann habe ich jetzt noch mal Zeit für eine schöne Zigarette. Und dieses Umdenken, glaube ich, das hinzubekommen, das ist nicht einfach.
Es muss einem erstmal bewusst und klar werden, ne, wie es in Wirklichkeit ist sozusagen.
Ja.
Und natürlich, dass es andere Möglichkeiten gibt, Wartezeiten zu überbrücken und auch mit anderen Inhalten zu füllen. Das ist am Anfang oft eine große Umstellung.
Ich hätte ja auch gedacht, dass das veränderte Image des Rauchens, wenn man jetzt überlegt, wie das früher war, ne, mit im Flugzeug rauchen, bei der Arbeit, dieser Wandel mit die Raucher müssen nach draußen gehen oder so, das und es ist nicht mehr cool zu rauchen. Ich glaube, dass, ich hätte jetzt gedacht, dass es eher dazu beiträgt, dass die Leute aufhören.
Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, dass in Sachen Tabakkontrolle in Deutschland einfach sind wir noch im Neandertal, muss man sagen. Und andere Länder sind da ganz woanders. Und dort gibt's einfach mehr Motivation, mehr Anreize, mit dem Rauchen aufzuhören als in Deutschland. Wir haben in Deutschland immer noch Quoten von um die 30%. Das ist auch leider nach Corona gestiegen, ne? Durch das Homeoffice, wo es wieder weniger Beschränkungen gab, ist das alles noch mal ein bisschen angestiegen. Und wir haben einfach sozusagen wenig externe Maßnahmen, wie zum Beispiel auch Steuererhöhungen auf Tabakzigaretten, die einfach noch mehr Leute zum Nachdenken bringen würden. Das ist, wie gesagt, in Frankreich ganz anders. Das ist in den skandinavischen Ländern oder auch in den angelsächsischen Ländern ganz anders. Und deswegen belegt eben Deutschland auch weiterhin seit ungefähr 15 Jahren einen der allerletzten Plätze in so einer europaweiten Tobacco Control Scale.
Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dieses Rausgehen im Restaurant, also dieses Rausgehen müssen in die Kälte, dass mehr Leute sagen, komm, ich lasse das mit dem Rauchen.
Ja, also es gab diesen Effekt. Die Nichtraucherschutzgesetze sind ja Ländersache. Und jetzt, ich sitze ja in Berlin und da ist es so, dass es sehr viele Restaurants gibt, wo geraucht wird. Das wird einfach nicht mehr kontrolliert und es hat sozusagen durch die Hintertür hat sich das wieder eingeschlichen. Und damit sehen das natürlich auch viele Kinder und Jugendliche wieder mehr, ne? Und es wird wieder normaler, dass geraucht wird. Und das bringt sicherlich auch über kurz oder lang einen größeren Rückschritt. Und diese ersten Nichtraucherschutzgesetze, die haben so gewirkt, dass es plötzlich weniger Herzanfälle in den Notaufnahmen gab, beispielsweise.
Haben Sie jetzt noch irgendwie einen Plan, einen Tipp, wie man es schaffen kann, von der Zigarette loszukommen?
Also ich glaube, so die erste Übung, die man mal machen sollte, dass man sich vor eine weiß-graue Wand stellt, nichts anderes macht und nur raucht. Also das ist so ein bisschen aus dieser Mindfulness-Aufmerksamkeitstheorie, einfach nur rauchen und wirklich mal spüren, Wo merke ich das, dass ich rauche? Wie schmeckt es eigentlich? Was passiert da in meinem Kopf, in meiner Lunge? Einfach mal sich selbst beobachten und auch wirklich überlegen, schmeckt es wirklich so gut, wie ich immer sage? Bringt mir das so viel, wie ich glaube? Was ist es? Was ist das Besondere jetzt gerade an diesem Kratzen vielleicht im Hals? Also einfach so diese Selbstbeobachtung. Das ist für viele oft schon so, na, die machen das alles so nebenbei mit Telefon und trinken und unterhalten. Das alles weglassen, nur rauchen. Und dann, glaube ich, merken viele doch, naja, vielleicht ist da gar nicht so viel dran, wo, oder da liegt gar nicht mein Herz so wirklich dran. Vielleicht kann ich diese anderen Sachen auch ohne schaffen und genießen.
Was mir jetzt noch gerade einfällt, manche wechseln ja auch die Zigarettenmarke, damit es nicht mehr so gut schmeckt, also kein Genuss mehr ist. Würden Sie sagen, das ist Quatsch oder richtig, richtig gute Idee, sollte man machen?
Ja, also auf jeden Fall, das sind die ersten Schritte, ne, dass man sich's ungemütlicher macht, dass man rausgeht, dass man sich die Zigaretten versteckt beispielsweise oder eben umsteigt, dass man versucht, sie so ein bisschen zu kontingentieren und das sind die ersten Versuche.
Also ich glaube erstmal, dass sich niemand schlecht fühlen muss, wenn er jetzt den 24. Anlauf nimmt, aufzuhören und sich vor allem auch gar nicht ärgert, weil, also über sich selbst ärgert, mein Gott, warum kriege ich es nicht hin? Das schaffen doch auch alle anderen. Es ist erstmal nichts Ungewöhnliches, mehr Anläufe zu brauchen. Sie haben jetzt ja auch im Gespräch gesagt, wichtig ist, dass ihr euch vorher eine Liste macht. Ich habe mir auch eine Liste gemacht, um nochmal alles zusammenzufassen. Erstens, schreibt euch auf, was ist das Positive daran, wenn man mit dem Rauchen aufhört. Zweitens, einen Plan machen, wie man in gewissen Situationen reagieren kann, mit alternativen Handlungen, statt der Griff zur Kippe, zur Zigarette. Es geht darum, Muster zu durchbrechen. Drittens, gerne auf Ersatzprodukte wie Pflaster setzen. Viertens, sich einen Stichtag rauspicken, ja, wie jetzt 1.1., 1.2., 1.4., wie auch immer. Und vielleicht, ich würde sagen, fünftens, auch mit anderen drüber zu sprechen, damit man vielleicht so einen sozialen Druck hat.
Ganz genau. Und was auch immer wichtig ist zu wissen, es gibt kein Gesetz, wenn eine Zigarette brennt, dass man sie zu Ende rauchen muss. Einfach wieder ausmachen, wenn ein Vorfall, ein Ausrutscher passiert ist und wieder zurück auf den Nichtraucherweg.
Gut, Frau Dr. Fitztum, ich danke Ihnen für die Tipps und ja, die Einblicke in das Innere, also warum man eigentlich diesen Drang hat zu rauchen. Ich hoffe, dass wir jetzt so den ein oder anderen Rauch freikriegen.
Ich drücke die Daumen und ja, hoffe, es klappt.
Ich danke Ihnen. Tschüss, machen Sie es gut.
Danke, bis dann.